Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Frauen bereichern das Leben. Nicht nur im Privaten, auch im Politischen.
Und damit das überhaupt möglich ist, wurde heute vor 100 Jahren das Frauenwahlrecht eingeführt. Und damit hallo zusammen zu diesem besonderen Montag. 100 Jahre Frauenwahlrecht, das wird heute in Deutschland groß gefeiert. Aber was, wenn heute damals wäre? Wie sähe die Regierung unseres Landes, die Politik aus, wenn Frauen nicht wählen dürften?
Also wenn wir uns jetzt tatsächlich mal das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 anschauen und da die Frauen rausrechnen würden, dann hätten wir ganz klar mehr AfD-Abgeordnete im Parlament und weniger Union- und Grünen-Abgeordnete.
Das sagt die Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus. Mit ihr werden wir gleich ausführlich sprechen, auch welchen Trick man anwenden müsste, um mehr Frauen in den Bundestag zu bekommen. Horst Seehofer, dem war heute überhaupt nicht nach Feiern zumute.
Ich werde das Amt des Parteivorsitzenden der CSU niederlegen. Diese Entscheidung steht fest.
Was sonst noch feststeht oder eben nicht mit diesem Abgang von ihm, auch das klären wir. Und Italien gegen Norwegen streiten sich gerade um die Schachvorherrschaft bei der Schach-WM. In Bremen, da sitzen Schülerinnen und Schüler in der Grundschule vor einem Schachbrett. Denn Schach kann unsere Persönlichkeit verändern und auch unseren IQ. Aber was macht unser Gehirn eigentlich intelligent?
Intelligente Gehirne sind vor allem eins, stinkfaul und können vor allem das aussortieren, was man nicht braucht. Das ist extrem wichtig, wenn man genau Aufgaben intelligent lösen will.
Sagt der Neurowissenschaftler Henning Beck auch in diesem Podcast. Also zurücklehnen, entspannen, uns zuhören und intelligent werden. Das ist zumindest die Empfehlung von uns. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Heute hat viele Wetter bei uns. Es ist warm gewesen, es ist schwül gewesen. Einige aus der Redaktion haben schlecht geschlafen, andere hatten dickes Knie. Vielleicht hat das Wetter ja auch Auswirkungen gehabt auf das, was er heute klar formuliert hat. Er wird nämlich seinen Chefposten bei der CSU räumen. Horst Seehofer geht. Hat er so gesagt? Zumindest teilweise. Peter Neuhaus aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Seehofers Rücktritt, da gab es ja in der Vergangenheit schon häufiger mal eine Verwirrung. Jetzt aber doch wirklich, ja?
Ja, also da lege ich mich jetzt einfach mal ganz todesmutig fest. Das Ding ist safe. Horst Seehofer tritt zurück als CSU-Chef, dass er das Amt abgibt. Darüber wird spätestens seit gestern ja berichtet. Heute hat Seehofer das Ganze dann auch persönlich bestätigt.
Ich habe das dann über 10 Jahre ausgeübt. Bin dankbar, dass ich über eine so lange Zeitspanne dieses auch sehr spannende, inhaltsreiche Amt ausüben durfte. Der Wechsel gehört zum Leben, auch für mich.
Wann genau er den CSU-Vorsitz abgibt, darüber gäbe es noch einige Gespräche. Die Entscheidung darüber soll aber noch in dieser Woche fallen und auch bekannt gegeben werden.
Woran lag es, dass Seehofer das Amt nach über 10 Jahren jetzt abgibt?
An dem schlechten Ergebnis der CSU bei der Bayernwahl nicht. Also das sagt zumindest Seehofer.
Es ist nicht eine Antwort auf das bayerische Landtagswahlergebnis, denn die Ursachen für das bayerische Landtagswahlergebnis sind vielfältig. Die liegen sowohl in Berlin als auch in Bayern.
Das hatte Seehofer so ähnlich sogar schon vor der Bayernwahl gesagt. Mit schönen Grüßen an Ministerpräsident Markus Söder. Aber viele in der CSU sind eben der Meinung, dass der Dauerstreit von Seehofer mit der Kanzlerin und der CDU ja sehr geschadet hat, der CSU. Zur Erinnerung, die Partei, da gab es bei der Wahl in Bayern vor einem Monat gerade mal 37%. Ein Minus von über 10 Prozentpunkten und das schlechteste Ergebnis seit 1950.
Wir haben es am Anfang schon gesagt, Horst Seehofer tritt teilweise zurück. Er ist ja auch noch Bundesinnenminister und das scheint er auch zu bleiben, ne?
Ja, da sieht er offenbar keine Veranlassung, auch aus der Bundesregierung rauszugehen.
Ich bin Bundesinnenminister und werde das Amt weiter ausüben.
Seehofer plant also nur einen Teilrückzug. Trotz der Querelen zum Beispiel um Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen will er Innenminister bleiben. Das sieht die Opposition sehr kritisch, zum Beispiel Grünen-Chef Robert Habeck.
Möglicherweise tritt er vom falschen Job zurück. Er hat die Regierung destabilisiert, er hat damit Europa destabilisiert. Das alleine reicht schon, um zu sagen, er ist eine Fehlbesetzung.
Also weiter Druck für Horst Seehofer als Innenminister.
Nochmal einen kleinen Blick hinten raus in die Zukunft. Wer wird neuer CSU-Chef?
Ja, am wahrscheinlichsten ist wohl, dass Bayerns Ministerpräsident Söder der neue Parteivorsitzende wird. Söder hatte Seehofer ja auch schon als Ministerpräsident abgelöst. Ein weiterer Name, der Europapolitiker Manfred Weber. Der will allerdings neuer EU-Kommissionspräsident werden und wird sich deshalb wohl auch eher auf die Europapolitik konzentrieren. Also so wie es aussieht, läuft es darauf hinaus, dass Söder eben beides macht. ist Ministerpräsident und Parteichef.
Nach der CDU bekommt auch die CSU einen neuen Chef, denn Horst Seehofer hat seinen Rücktritt von der Parteispitze jetzt persönlich und endgültig bestätigt. Informationen dazu waren das von Peter Neuhaus aus unserer Nachrichtenredaktion. Und Horst Seehofer liefert auch den Spruch für den Abreißkalender an diesem 12. November 2018. Der Wechsel gehört zum Leben dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist Montag, der 12. November, und dieser Tag ist historisch.
Und damals, da gab es ja die, die gesagt haben, wählende Frauen, die vernachlässigen ihre Familienpflichten. Das klassische Wort vom die Frau gehört an den Kochtopf. Es hieß sogar, das Gehirn von Frauen sei zu klein, die können das alles gar nicht erfassen.
Das sagte man vor 1918, und das sagte heute unsere Familienministerin Franziska Giffey beim Festakt in Berlin im Deutschen Historischen Museum. Gefeiert wurde nämlich 100 Jahre Frauenwahlrecht. Frauen dürfen seit 100 Jahren nicht nur wählen, sondern dürfen auch gewählt werden. Die Wahlbeteiligung bei der ersten Wahl zur Nationalversammlung damals, die war außerordentlich hoch. 80% der wahlberechtigten Frauen sind damals wählen gegangen. Das hat sich ein bisschen verändert. Im Parlament lag damals die Quote übrigens bei 9%. Bei der letzten Bundestagswahl 2012, da war die Wahlbeteiligung von Mann und Frau fast gleich hoch. Wir wagen jetzt mal das Gedankenspiel, wie sehe unsere Regierung eigentlich aus, wenn Frauen heute nicht wählen dürfen? Und darüber sprechen wir jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus. Grüß dich.
Hi.
Was sagt denn die Forschung? Wie ist denn das Wahlverhalten der Frauen? Welche Parteien werden eher von Frauen gewählt?
Also Frauen wählen tendenziell eher linke und progressive Parteien, also vor allem grüne Parteien. Und rechte oder rechtspopulistische Parteien werden von Frauen tatsächlich seltener gewählt.
Mhm. Wie sähe dann das Parlament aus, wenn Frauen nicht an der Wahl beteiligt wären?
Also wenn wir uns jetzt tatsächlich mal das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 anschauen und da die Frauen rausrechnen würden, dann hätten wir ganz klar mehr AfD-Abgeordnete im Parlament und weniger Union- und Grünen-Abgeordnete. Also gerade die Union hat bei der letzten Wahl auch wesentlich besser bei den Frauen abgeschnitten, eventuell wegen Merkel oder weil eben auch viele Männer zur AfD abgewandert sind. Das Parlament wäre also insgesamt sehr viel rechter.
Also aber können wir auch schon mal festhalten, mit den Frauen deutlich schwarz-grüner.
Genau.
Dass Frauen wählen dürfen, ist zum Glück eine Selbstverständlichkeit. Bei dem Festakt heute, 100 Jahre Frauenwahlrecht, da ging es daher um die geringe Anzahl von Frauen im Bundestag. Vor der Wahl 2017 waren es 37%, ist dann nochmal runtergerutscht. 31%, dazu sagt Angela Merkel.
Und das ist genau der Frauenanteil, den auch der Sudan in seinem Parlament hat. Und ich glaube, dass wir damit uns wirklich nicht zufriedenstellen können.
Svenja, ist denn geklärt, warum so wenig Frauen ins Parlament gewählt werden?
Also gerade hier liegt es dann tendenziell auch eher an den Parteien selbst. Also für einen Teil der Abgeordneten können die Parteien ja eigene Listen erstellen. Und wenn man hier dem Beispiel der Grünen folgen würde zum Beispiel und einfach immer im Wechsel eine Frau, einen Mann aufstellen würde, dann könnte man ganz klar den Anteil stark erhöhen. Aber das machen wirklich nur die Grünen und ich glaube die Linkspartei. Alle anderen Parteien halten sich da nicht dran.
Du meinst theoretisch dann auf dem Zettel immer Mann, Frau, ja?
Genau, ja.
Jetzt fordern unter anderem Familienministerin Franziska Giffey von der SPD, Justizministerin Katharina Barley auch und FDP-Parteivize Katja Suding eine Frauenquote für den Bundestag. Wie realistisch ist das für dich?
Ich glaube tatsächlich nicht, dass sowas kommen wird. Ich finde das auch immer so ein bisschen aus demokratischer Perspektive ein bisschen schwierig, weil die Abgeordneten ja immer noch demokratisch ins Parlament gewählt werden und deshalb sollten eigentlich die Parteien damit anfangen, mehr Frauen aufzustellen und vielleicht eben auch mal als Direktkandidaten aufzustellen. Und da sollte man eher ansetzen und nicht jetzt irgendwie eine Zwangsquote einführen, um damit mehr Frauen in den Bundestag zu bekommen.
Weil du sagst, das wäre für den Wähler oder die Wählerin doof?
Naja,
so eine Zwangsquote, weil er nicht mehr frei wählen kann dann?
Ja, also ich meine, das ist ja auch ein bisschen, also wie soll man das denn genau durchsetzen? Also ich glaube, es wäre hier sinnvoller, wenn einfach die Parteien damit anfangen, mehr Frauen aufzustellen, damit eben dann auch mehr Frauen in den Bundestag gewählt werden. Also es gibt jetzt eigentlich ja keine sonderlich starken Hinweise darauf, dass Parteien schlechter abschneiden, die mehr Frauen aufstellen.
Hm. Am 12. November 1918, da durften Frauen zum ersten Mal wählen in Deutschland und sich auch als Politikerin aufstellen und gewählt werden. Von gleichen Verhältnissen Mann-Frau ist aber in der deutschen Politik Mann noch weit entfernt. Informationen waren das von der Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus. Lieben Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über Atemschutz, so eine Atemschutzmaske, so ein Stofffetzen, den man sich am Ohr einhängt. Der mag jetzt zwar praktisch sein, aber er sieht auch irgendwie doof aus. Und den ganzen Tag mit so einer Atemschutzmaske rumlaufen, das mag auch in den Smog-Metropolen dieser Welt, Peking, Neu-Delhi oder Kairo, vermutlich kein Spaß sein. Ein britischer Staubsaugerhersteller, der will das jetzt mit dem Atemschutz für unterwegs anders lösen. Er hat nämlich ein Patent angemeldet auf einen tragbaren elektronischen Luftfilter. Johannes Döbbelt aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut für uns. Wie soll das genau funktionieren?
Ist noch nicht ganz klar, leider. Bislang ist nur bekannt, was das Wirtschaftsmagazin Bloomberg berichtet hat, nämlich, dass eben dieses britische Unternehmen ein Patent angemeldet habe auf einen tragbaren Luftfilter, der gleichzeitig auch noch ein Kopfhörer ist. Mhm. Also das heißt, dieser Filter ist jetzt keine Atemmaske, ne, die du auf Mund und Nase draufsetzt, sondern sie wird wohl zumindest zum Teil dann so aussehen wie ein Kopfhörer. Gleichzeitig soll das Gerät aber eben auch die Luft aus deiner Umgebung aufnehmen können. Dann filtert das Ding diese Luft und lässt sie wieder raus, so in die Nähe von Mund und Nase. Das heißt, dich umgibt dann quasi so eine Wolke aus frischer Luft. So
das ist die Idee. Strömt dann sozusagen vor zu deinem Mund oder zu deiner Nase, damit du es Wer soll das kaufen? Wer sind die potenziellen Kunden?
Ja, vermutlich ist das Ganze vor allem für den asiatischen Markt gemacht, denn viele asiatische Großstädte haben ja ein großes Problem mit Smog. Und das Geschäft mit Luftfiltern, das boomt in Asien auch schon länger, vor allem in China. Aber bislang geht es da eben um Filter für drinnen, also für die Raumluft, ne, um die dann auch entsprechend von Feinstaub zu befreien.
Sind denn diese tragbaren Luftfilter wirklich neu oder gibt es das schon länger?
Es gibt schon ein paar Modelle auf dem Markt und auch für die gilt, das sind eben keine Masken, sondern auch die nehmen die Luft um dich herum auf und pusten sie dann wieder so in deine Richtung. Also es gibt zum Beispiel welche, die du dir umhängst, so um den Hals einmal rum. Das sind ja so kleine Kästchen, die hängen auf Brusthöhe ungefähr, ziehen unten dann die Luft rein, filtern sie und pusten sie nach oben wieder raus. Manche davon muss man allerdings auf der Kleidung tragen, also so auf dem Pulli oben drauf zum Beispiel, nicht drunter, also man sieht es dann schon deutlich. Und es gibt auch einen Luftfilter, den ich gefunden habe in der Recherche, den trägst du um den Hals rum. Das ist so eine Art Nackenbügel, also so U-förmig wie ein Schal einmal um den Hals rum. Und der hat dann sogar einen sogenannten HEPA-Filter eingebaut. Diese HEPA-Filter, die gibt es ja zum Beispiel auch in modernen Staubsaugern, um dann eben Staub, Feinstaub, Pollen und so weiter aus der Luft zu kriegen.
So um Nacken rum kann man sich vielleicht auch das Hörnchen dann für den Flieger ganz gut nutzen, wenn man schlafen will. Aber nochmal ganz kurz zu der Luftqualität zurück. Wie gut funktionieren die Dinger, die du da ausgesucht hast?
Also versprechen tun die Hersteller ganz viel, zum Beispiel, dass die Filter natürliche, frische Luft produzieren, nicht nur Feinstaub, sondern auch noch Viren, Bakterien, Allergene und so weiter rausfiltern. Also die Werbung zielt auch so ein bisschen auf Allergiker. Aber wie gut die Filter dann wirklich funktionieren, das weiß man bislang einfach nicht. Es gibt jetzt keine systematischen Untersuchungen oder unabhängige Tests dazu, zumindest habe ich jetzt in meiner Recherche keine gefunden. Problem auf jeden Fall bei einigen Modellen ist, die filtern die Luft über sogenannte Ionisatoren raus. Die sind aber umstritten, weil nämlich dabei auch Ozon entsteht und abgegeben wird. Das heißt, das Ozon wird unter Umständen dann auch Richtung Nase geblasen und das gilt als gesundheitsschädlich. Das kann die Atemwege reizen.
Und außerdem sind diese Geräte, wie du auch schon gesagt hast, ja keine Masken, also schließen das um Nase und Mund dann nicht komplett ab.
Genau. Ne? Nee, wenn du jetzt wirklich bei starkem Smog, sagen wir in Peking unterwegs bist, dann ist es ja unwahrscheinlich, dass dir dieses kleine Gebläse, das um deinen Hals hängt oder um deinen Nacken liegt, dass das wirklich die kompletten Schadstoffe aus der Umgebungsluft so von deiner Nase fernhält. Mhm. Wahrscheinlicher ist dann eher, dass sich die frische Luft aus dem Filter mit der schlechten Luft aus der Umgebung vermischt und das atmest du dann ein, dieses Gemisch.
Ja. Und was machen wir jetzt, wenn wir als Tourist irgendwo sind, in Städten, wo starker Smog ist? Wie kann man sich da schützen?
Also erstmal kommt es ein bisschen auf die Jahreszeit an. Vor allem im Winter hast du zum Beispiel in China starken Smog. Das heißt, wenn du im Sommer da bist, schon mal nicht so schlimm. Aber wenn du dann wirklich bei starkem Smog da bist, dann helfen Atemschutzmasken tatsächlich am besten. Also die Klassiker, die man da auch oft sieht, sind aber nicht alle gleich gut. Am besten darauf achten, dass die auch einer bestimmten EU-Norm entsprechen. Das ist die EU-Norm Nummer 149.
Sollte man sich notieren.
Ja, nee, kann man aber auch schnell rausfinden im Netz. Sind auch nicht teuer, gibt es schon für ein paar Euro. Fachärzte sagen aber auch, wenn man jetzt als Tourist nur kurz nachts vor Ort ist, dann ist die Gefahr auch nicht so groß, da durch den Smog krank zu werden. Also da braucht man nicht unbedingt eine Maske.
Ein britischer Staubsaughersteller hat ein Patent angemeldet auf einen tragbaren elektronischen Luftfilter. Ähnliche Modelle gibt es auch schon auf dem Markt. Johannes Döbbelt aus unserem Team hat uns erklärt, wie die Dinger funktionieren und vor allem auch, was sie taugen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt reden wir über Alice.
Es ist keine persönliche Spende gewesen, die dort angekommen ist.
Sagt Alice Weidel, 130.000 Euro, so viel Geld soll ein Schweizer Pharmaunternehmen an den AfD-Kreisverband Bodensee gespendet haben. Das ist der Verband, in dem die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel für den Bundestag angetreten ist. Und diese Spende könnte illegal sein. Es wird immer mehr bekannt jetzt zu dieser Spende auch, denn der Name PWS Pharma Wholesale International AG steht da als Absender auf den Kontoauszügen drauf. Der Verwaltungsrat der PWS sagt nun, dass der Geschäftsführer dieses Pharmaunternehmens die Überweisung treuhändisch für einen Geschäftsfreund erledigt habe. Tja, viele Fragezeichen, wer das nun ist. Man weiß es einfach noch nicht. Man weiß aber, dass Alice Weidel bisher noch keine persönlichen Konsequenzen gezogen hat aus der ganzen Kiste. Das gibt uns wiederum die Möglichkeit, kurz über das Thema Parteispenden zu sprechen. Das haben wir heute vor der Sendung gemacht mit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Ich wollte als erstes von ihm wissen, warum diese Großspende an Alice Weidel möglicherweise illegal ist.
Ja, da ist ja, Thilo, das Parteienspendengesetz oder das Parteiengesetz seit Helmut Kohls Geschichte damals ziemlich eindeutig. Denn danach dürfen Parteien keine Spenden aus dem Ausland annehmen, grundsätzlich nicht. Ausnahmeregelungen gelten jedoch nur für Spenden bis zu 1.000 Euro. Das ist also deutlich weniger als die 130.000, von denen wir hier sprechen. Sowie eben von Spenden aus dem Auslandsvermögen von Deutschen. Aber Ausländer an sich, zumindest keine Nicht-EU-Ausländer, und das sind die Schweizer ja, dürfen schon gar nicht nach dem Parteiengesetz spenden. Also das ist da ziemlich klar geregelt.
Mhm. Welche Rolle hat denn die Schweiz generell bei diesen illegalen Parteispenden? Ist es besonders einfach, von dort unbemerkt Geld an Parteien zu überweisen?
Gerade bei rechten Parteien haben wir schon das Phänomen, aber das geht auch bis hin zu den bürgerlichen Parteien, dass mancher Spender sich nicht gerne öffentlich dazu bekennen möchte, dass man da in gewisser Hinsicht verdeckt agieren möchte. Und dann ist sowas immer ein guter Weg, wenn es sich um Kleinspenden handelt. Das wird dann auch gerne genutzt. Es gibt ja auch jetzt viele Geschichten, dass viele indirekt die rechten Kreise stärken. Denken wir mal beispielsweise an das neueste Buch von Björn Höcke, das er auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt hat. Das ist von dem Gründer von Manufaktum, Thomas Hof, finanziert worden. Der hat einen eigenen Verlag, Manuskriptum, und fördert damit auch rechte Parteigänger. Also da gibt es schon viele Leute mit Geld in Deutschland, die Interesse daran haben, dass die AfD stark wird. Und dann wird offenbar dann doch immer wieder auch solche verdeckte Wege genutzt, um die Partei zu fördern, damit man da nicht namentlich bekannt wird.
Und da gibt es noch eine Geschichte, die vielleicht nicht unerheblich ist, denn die AfD soll ja auch Unterstützung durch eine Schweizer PR-Stiftung in der Vergangenheit bekommen haben. Kommen illegale Parteispenden in Deutschland besonders häufig aus der Schweiz? Kann man das festhalten?
Ja, die Schweiz scheint da schon doch ein bewegtes Mittel zu sein oder ein gut genutztes Mittel oder gern genutzter Ort zu sein, eben weil sie nicht der EU angehört und da die Kontrollmöglichkeiten, weil es ja auch um EU-weite Spenden gehen könnte, eben nicht so ausgefeilt sind. Da gibt es keine genauen Regelungen, wie diese Spenden kontrolliert werden müssen. Also früher waren es die Koffer, heute sind es dann die illegalen Spenden. Dieser Weg wird offenbar dann doch ganz gerne genutzt. Und die Organisation Lobby Control hat ja gerade diese Goal AG, um die es bei der AfD geht, schon seit längerem im Visier. Die soll ja auch Jörg Meuthen indirekt geholfen haben, indem man eben Wahlplakate finanziert hat für die Bundestagswahl. Auch in der Bayerischen Landtagswahl waren die jetzt wohl zu Teilen aktiv. Das ist noch nicht ganz bewiesen, da ist Lobby Control noch hinterher. Aber da gibt es eine dauernde Verbindung und offenbar ein großes Interesse daran, weil das ja immer eine richtige PR-Agentur läuft, dass es der AfD hier in puncto Wahlkampfspenden gut geht.
Welche Konsequenzen könnte das denn alles jetzt haben, diese ganzen Vorwürfe? Sollten die denn stimmen?
Ja, die AfD würde, wenn das so stimmen würde, ordentlich zur Kasse gebeten werden, denn da kann die Bundestagsverwaltung das Dreifache des Spendenvolumens zurückverlangen, wenn das wirklich so als nicht angemeldete Spende deklariert werden kann. Jetzt ist die spannende Frage, gilt der Rückzahlungstermin April 2018 wirklich als Entschädigung? Aber man müsste ja dann noch die Frage beantworten, was ist denn in der ganzen Zwischenzeit mit dem Geld passiert? Wozu wurde es verwendet? Lag es nur auf dem Konto am Bodensee oder wurde damit aktiv Politik betrieben, denn das war ja das Jahr der Bundestagswahl. All das ist noch nicht beantwortet und das werden die Prüfer jetzt im konkreten Fall herausfinden müssen.
Also dieses Thema, das wird uns auch diese Woche noch weiter beschäftigen. Wir halten für den Moment fest, Parteispenden unter 1000 Euro aus dem Ausland, die sind geduldet. Alles, was drüber liegt, unterliegt der Meldepflicht. Und wenn es 50.000 Euro überschreitet, muss direkt beim Bundestagspräsidenten gemeldet werden. So steht's im Parteienspendengesetz. Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio hat uns das erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute findet das dritte Duell bei der Schach-WM statt. Zwischen Norwegen und Italien wird es ausgefochten. Und in Bremen bei uns wird schon seit Anfang August an 17 Grundschulen Schach auf dem Lehrplan gepackt. Da wird also jetzt ganz offiziell Schach gespielt in der Stunde. Darüber haben wir heute früh in unserer Sendung Hielscher oder Hase schon angefangen zu sprechen. Jetzt ziehen wir Schachmatt am Abend im Update und fragen, bringt Schachspielen denn auch wirklich was für unsere Intelligenz? Verbessert sich unser IQ, wenn wir viel Schach spielen? Darüber habe ich mit einem Neurowissenschaftler Henning Beck gesprochen. Ich wollte wissen, wie viele Partien Schach muss man eigentlich spielen, damit der IQ über 130 steigt?
Ja, das könnten einige Partien sein, denn beim Schach trainiert man ja vor allem das Schachspielen. Man trainiert ja jetzt nicht den IQ allgemein, man trainiert eine spezielle Fähigkeit, sich zu konzentrieren oder die Wahrnehmung zu schärfen. Es ist aber nicht so einfach, dass man sagt, okay, ich trainiere jetzt, keine Ahnung, 10.000 Partien und dann kann ich meinen IQ-Punkt so ein bisschen nach oben schrauben. Man trainiert immer nur genau das, was man auch gerade in der Übung durchführt, also Schach. Also kann man zum Schluss besser Schach spielen.
Das heißt, durch viel Schachspielen wird man nicht schlauer?
Oh ja, also Schachspielen fördert vor allem die Fähigkeit zur Konzentration und vor allem die unwichtigen Dinge auszublenden. Und das ist bei intelligenten Gehirnen besonders wichtig. Man könnte ja denken, intelligente Gehirne denken besonders viel, aber das Gegenteil ist der Fall. Viel Denken ist für ein Gehirn manchmal nachteilig, denn man wird überladen von vielen Infos, die auf einen reinkommen. Und deswegen stellt man fest, intelligente Gehirne sind vor allem eins, stinkfaul und können vor allem das aussortieren, was man nicht braucht. Das ist extrem wichtig, wenn man genau Aufgaben intelligent lösen will.
Und wenn ich jetzt so ein intelligentes Gehirn haben will, welche Areale sollte ich dann in erster Linie trainieren in meinem Gehirn?
Also es gibt kein Intelligenzareal, wo besonders intelligent gedacht wird. Wir wissen, es ist die Verknüpfung von vorderen und hinteren Hirnregionen. Und je besser diese Nervenkabel ausgeprägt sind zwischen den vorderen und hinteren Regionen und auch zwischen den Hirnhälften, desto besser können sich diese Regionen austauschen und desto einfacher ist es, Informationen hin und her zu schicken. Und man geht davon aus, dass Intelligenz ein Maß dafür ist, wie schnell und wie effizient diese einzelnen Impulse ausgetauscht werden können. Und das kann man natürlich vor allem in jungen Jahren ein bisschen fördern. Und das trainiert man unter anderem dadurch, dass man jetzt seine Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge richtet.
Und diese Datenkabel, die du da angesprochen hast, die hinten und vorne verbinden in unserem Gehirn, wie kann ich die so stimulieren, dass ich intelligenter werde?
Also erstmal ist es so, Intelligenz, das dauert ein paar Jahrzehnte, bis die sich ausgeprägt hat. Also normalerweise sagt man so mit Anfang, Mitte 20, dann hat man sein Intelligenzmaximum erreicht. Und die Fähigkeit, diese Impulse auszutauschen, ist dann ziemlich konstant. Da kann man nicht viel dran machen. Also die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Gehirns, wenn du so 25 bist, dann geht es eigentlich erstmal stückchenweise immer bergab, Schritt für Schritt. Aber es ist so, Intelligenz ist ein sehr stabiles Persönlichkeitsmerkmal. Es bleibt viele Jahre konstant. Was man fördern kann, ist die Fähigkeit, worauf ich mich konzentriere, was ich verarbeite. Nicht unbedingt, wie schnell ich das kann, aber wie viele Infos unterschiedlicher Art ich kombinieren kann. Und das ist ja genauso wichtig wie die Tatsache, dass ich überhaupt schnell denken kann.
Und welche Übung sollte ich da machen, um diese Sachen, die du gerade aufgezählt hast, zu verbessern?
Ja, also je mehr unterschiedliches Wissen ich kombinieren kann, desto größer ist auch die Chance, meine Intelligenz ja zur Anwendung zu bringen. Also wenn ich jetzt viel Sprit in einen Automotor fülle, dann heißt ja auch nicht, dass er schneller läuft. Er muss auch auf der richtigen Straße fahren. Und das kann ich natürlich, indem ich mich breit bilde, indem ich Interesse für viele mögliche Dinge zeige, indem ich so eine Allgemeinbildung, so mich offen zeige für vielerlei Informationen. Was auch helfen kann, ist die Fähigkeit, dass man sich auf bestimmte Aufgaben konzentriert. Denn was man auch feststellt, man kann Intelligenz erst in diesem Sinne nicht systematisch trainieren, dass das Gehirn schneller denkt. Aber was wir uns im Laufe der Zeit abgewöhnen, ist die Fähigkeit, uns auf gewisse Dinge zu konzentrieren, uns für ein paar Minuten auch mal ungestört einer Aufgabe wirklich konzentriert widmen zu können und das Wichtige von Unwichtigem zu unterscheiden. Und diese Kunst, zu wissen, was ist wichtig, was ist unwichtig, das ist das, worauf es eigentlich ankommt, wenn man seine Intelligenz ja erhalten möchte. Und das können tatsächlich solche Aufgaben sein, also Schachspielen ist zum Beispiel nicht verkehrt, Musizieren ist sehr gut, Sport machen ist sehr gut, Lesen und dergleichen ist sehr gut. Also all das, wo man mal ungestört das Gehirn denken lassen kann, ist immer gut.
Kann ich nicht einfach IQ-Tests immer wieder machen und ein bisschen mogeln? Dann wäre ich ja auch intelligenter, oder?
Ja, nun, IQ-Tests sind tatsächlich so aufgebaut, dass man da nur sehr schwer mogeln kann. In aller Regel dauern die ja einige Zeit, also manchmal durchaus mehrere Stunden. Da gibt es ganze Testbatterien, wie man den IQ systematisch untersuchen kann. Man kann natürlich ein bisschen sich so dieses Denken antrainieren, worauf es in IQ-Tests ankommt. Aber in aller Regel sind die schon so eingestellt, dass man da jetzt in dem Sinne nicht unbedingt schummeln kann, sondern es wird genau das abgefragt, wie schnell kann ein Gehirn eben denken? Wie schnell tauscht es Impulse aus? Und das ist, das muss man sagen, relativ konstant, so ab Mitte 20. Da kann man da nicht mehr so viel dran drehen.
Schade. In Bremen haben die Grundschüler an 17 Schulen Schach im Unterricht, nicht in der AG und auch nicht als Wahlpflichtfach, sondern einmal die Woche für eine Stunde. Das kann den Menschen intelligenter und sozialer machen, Schach zu spielen, sagt zumindest der Neurowissenschaftler Henning Beck. Und ja, Schach hat manchmal auch etwas Längen.
Dauert jetzt ein paar Züge. Im Moment ist noch nichts Schlimmes passiert. Aber es sieht so aus, als hätte er sich dabei irgendwas gedacht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Brände, sie sind noch nicht mal gelöscht in Kalifornien. Da entzünden sie sich schon neu bei Twitter. US-Präsident Donald Trump schrieb, die Schuld an den schlimmsten Waldbränden in der Geschichte Kaliforniens, die steckt im schlechten Forstmanagement, das man da vor Ort hat. Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Jerry Brown, der weist das entschieden zurück. Ex-US-Präsident Obama springt ihm dabei und schreibt zudem auch noch, dass seine Gedanken bei den Helfern und den Angehörigen der bisher 31 Toten dort sind. Wir haben uns gefragt, warum gewinnt in diesem Wettstreit Mensch gegen Feuer eigentlich immer das Feuer? Müsste die Forschung da nicht mehr so weit sein, Brände effizienter und schneller zu löschen? Denn auch hier in Deutschland und in Portugal waren dieses Jahr ja schwere Waldbrände angesagt. Johann Goldammer ist einer der weltweit führenden Experten für Feuerökologie. Er forscht an der Uni Freiburg und leitet dort auch das Global Fire Monitoring Center. Ich habe heute mit ihm gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, warum es in Kalifornien so schwierig ist, einen Waldbrand unter Kontrolle zu bringen.
In Kalifornien sprechen wir über sehr, sehr große Regionen, die brennen. Da sind die Feuerfronten wirklich viele Kilometer lang. Wir haben die extrem ausgetrocknete Landschaft, die Santa Ana-Winde. Die sind heiße und trockene Winde, die vor allen Dingen aus dem Landesinneren kommen, aus der Wüstenregion Nevada. Und die fachen diese Feuer an. Und da ist es so, dass man ganz einfach sagen muss, da es häufig dann das Ende der Fahnenstange erreicht, da können die Feuerwehren und auch die Flugzeuge teilweise diese Vehemenz der Feuer nicht mehr in den Griff kriegen.
Trotzdem, wenn man das immer so sieht, ich meine, so ein Abwurf von ein bisschen Wasser aus dem Flugzeug oder ein Helikopter, das ist ja nun mal ein Tropfen auf dem heißen Stein, das muss doch besser gehen.
Sie sagen das genau richtig, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn Sie aber gut ausgebildete Bodentruppen haben, also Feuerwehrleute, die trainiert und geübt sind, sich mit einem Löschabwurf von einem Hubschrauber oder Flugzeug zu koordinieren. Und zwar muss ich sagen, im Prinzip auf die Minute oder fast die Sekunde genau. Es gilt beispielsweise in dem Moment nicht am Boden zu sein, wenn das Löschflugzeug abwirft. Aber dieser Abwurf von dem Löschflugzeug, dessen Wirkung, das Feuer herunterzukühlen und sozusagen auszubremsen, die dauert wenige Minuten. Ja? Und in diese wenigen Minuten müssen die Bodentruppen sozusagen diesen Kühleffekt von dem Flugzeug ausnutzen. Nur dann ist er sinnvoll. Das heißt, wenn wir auch hier in Europa den Austausch von Feuerlöschflugzeugen sehen und die werfen irgendwo ganz spektakulär ihre Ladung ab und da unten ist niemand, der diesen Effekt nutzen kann, dann braucht man da gar nicht erst mit anzufangen.
Dann lassen Sie uns mal ins Detail gehen, was man dagegen machen kann. Manchmal sieht man auf Fotos und Videos ja auch, dass direkt neben den Flammen ein See oder ein Meer oder vielleicht ein Pool auch liegt. Das Wasser ist also direkt daneben. Warum hilft das nicht?
Das Wasser wird tatsächlich teilweise genutzt und zwar von den Hubschraubern, die dort immer wieder bei der Bekämpfung von den Buschfeuern eingesetzt werden. Die können nämlich mit ihren Außenlastbehältern tatsächlich über solchen Swimmingpools als eine ganz wichtige Wasserquelle sozusagen ihre Löschbehälter eintauchen und die füllen. Da reicht dann so ein Swimmingpool für 1, 2, 3 solche Behälterladungen. Das kann durchaus helfen. Es hilft auch dem einzelnen Hausbesitzer, wenn er jetzt dort ist und vom Feuer überrascht wird, eventuell genügend Wasser zu haben, um zu versuchen, sich zu verteidigen. Allerdings ist dem eine ganz, ganz klare Grenze gesetzt. Denn die Behörden in den Vereinigten Staaten und insbesondere in Kalifornien, die geben hier eine ganz klare Order raus. Es wird evakuiert und da darf niemand zu Hause bleiben. Und das ist sehr unterschiedlich im Vergleich beispielsweise zu Australien, wo man den Leuten die Entscheidung überlässt, ob sie zu Hause bleiben und versuchen, ihr Haus gegen das Feuer zu verteidigen, was auch möglich ist in vielen Fällen, oder ob man das dann sich selbst überlässt. Und dann, muss man sagen, ist das Ende dieser Häuser nahezu vorprogrammiert, auch wenn die Menschen sicher sind.
Ja, klingt aber auch erstmal hart, sich dem Feuer zu stellen und sicherlich auch gefährlich. Aber lassen Sie noch mal beim Punkt bleiben, Herr Goldhammer. Der Mensch, der baut Beschneiungsanlagen in die Berge rein, verlegt Rohre, wo dann Wasser ausgeschüttet wird, das dann zu Kristallen runterrieselt und Schnee ergibt. Warum baut man nicht auch sowas in Regionen, wo man weiß, dort kann es Waldbrände geben?
Nun, in kleinem Maßstab ließe sich das machen. Sicher nicht über der ganzen Landschaft. Denn wenn wir mal diesen Vergleich zu den Schneekanonen nehmen, dann sind das bestimmte Pisten, die nicht sehr breit sind. Die sind festgelegt, die kann man beschneien. Das geht tatsächlich. Das könnte man auch bei einem einzelnen Haus machen. Ich denke, dass dieser und jener das auch sogar eingebaut hat, so eine Art Sprinklersystem, mit dem das Dach benässt wird. Es ließe sich in Einzelfällen machen. Sie können aber auf die Art und Weise nicht ganze Siedlungen abdecken. Und einer der Hintergründe ist dafür, an sich leben wir in einer Region mit ganz enormer Wasserknappheit in Kalifornien, sodass eben das, sagen wir mal, Beregnen der Rasenflächen, teilweise dann auch sogar das Befüllen des Swimmingpools gar nicht mehr möglich ist oder gar nicht erlaubt ist. Da sind eben Grenzen gesetzt.
Es sind die schlimmsten Feuer, die Kalifornien in der Geschichte momentan erlebt. Wie weit die Forschung da ist bei solchen Szenarien der Löschung, darüber habe ich mit Johann Goldhammer, einem der führenden Experten für Feuerökologie, gesprochen. Das war's mit dem Update für heute. Johannes Döbbelt und Thilo Jahn gibt's morgen wieder.
Jo,
wir
tschö.
Entlassen euch aber nicht an dem Tag der schlechtesten Wortspiele mit unseren schlimmsten Wortspielen. In diesem Sinne, Düsseldorf.
Bis Danzig.
Bis Denver.
San Francisco.
Salü, bis morgen früh.
Guten Tacho.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.